and gentlemen, tonight, live from the heart of Seoul, three fine young men from Germany, Benny, Paddy, and Tom with Piratenplausch, sponsored by another brick company.
Herzlich willkommen zurück bei Piratenplausch. Wir sind wieder zurück mit unserem Filmpodcast und starten in die zweite Staffel rein.
Zweite Staffel, woo!
Yeah! Wir haben euch für diese Staffel wieder einige tolle Filme rausgesucht und sind schon ganz gespannt drauf.
Oh yeah, und sehr aufgeregt.
Und wir fangen direkt heute mit einem Film an, der ziemlich neu ist, nämlich aus dem Jahr 2019. Wir sprechen über den südkoreanischen Film Parasite.
Parasite!
Anders als in unserem Serienplausch sind wir jetzt wieder völlig frei und schamlos in unseren Kommentaren und Meinungen. Wir geizen auch nicht mit Inhaltsangaben, Charakteranalysen, Hintergrundwissen und sonstigem.
Wir sind halt echte Piraten.
Daher sprechen wir für diese Episode wieder eine deutliche Spoilerwarnung aus.
Deutliche Spoilerwarnung. Dim, dim,
dim. Viel Spaß mit Episode 1 der zweiten Staffel von Piratenplausch. Parasite. Souterrains. Ambientreiche Wohnungen für Singles und Familien. Der Kult im Underground. Heute im Promi-Talk Smeagol und Gollum.
In seiner Wohnung fühlt Smeagol sich sehr sicher. Keine Überraschungen, mein Schatz. Keine Ochse, keine Diebe.
Aber wenn ich richtig informiert bin, ist einmal etwas sehr Wertvolles aus ihrer Wohnung gestohlen worden.
Darf uns nicht fragen. Geht es nichts an? Gollum, Gollum, warum habe ich die Tür offen gelassen? Mein Schatz.
Der Film Parasite des südkoreanischen Filmemachers Bong Joon-ho ist einer der gefeiertesten Filme der letzten Jahre. Bekam 2019 die Goldene Palme der Filmfestspiele von Cannes und hat 4 Oscars abgeräumt, darunter die Trophäe für den besten Film als erster fremdsprachiger Film überhaupt. Die weiteren Goldjungen gab es für beste Regie, bester internationaler Film und bestes Originaldrehbuch. Auch sonst wurde der Film mit Preisen geradezu überhäuft. Über 250 Film- und Festivalpreise. Völlig zu Recht, wie wir finden.
Oh yeah, oh yeah.
Bevor Tom uns eine kleine Inhaltsangabe von Parasite gibt, möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir versuchen, die südkoreanischen Namen so richtig wie möglich auszusprechen. Ich bin mir aber sicher, dass uns das nicht gelingt.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Bitte vergebt es uns, dass wir unser Bestes versuchen, aber keine böse Intention dahinter sich versteckt.
Auf gar keinen Fall, ja.
Okay, Tom, wenn du soweit bist, dann erzähl uns gerne den Inhalt des heutigen Films.
Im Fokus von Parasite stehen zwei jeweils vierköpfige Familien, die arme Familie Kim, die unter ärmlichsten Bedingungen in einer Kellerwohnung haust, und die unheimlich reiche Familie Park, die in einem hochgelegenen, luxuriösen Anwesen residiert. Beginnend mit dem Sohn verschafft sich die gesamte Familie Kim nach und nach Arbeitsstellen im Hause der reichen Parks, wobei sie sehr einfallsreich, sehr geschickt, aber auch sehr skrupellos vorgeht. Sie geben sich alle für jemanden aus, der sie nicht sind, fälschen Urkunden und Studienabschlüsse und erfinden Lebensläufe, die sie gar nicht haben, die aber genau auf die jeweils gerade vorherrschenden Bedürfnisse der Familie Park zugeschnitten sind. Die Schwester gibt sich beispielsweise als studierte Kunsttherapeutin aus, die sich dann um den unruhigen kleinen Sohn der Parks, der sehr gerne malt, kümmern kann. Und die Positionen des Fahrers und der langjährigen Haushälterin der Familie werden sogar tatsächlich nur in Anführungszeichen frei, da die Familie Kim sehr hinterlistige Tricks anwendet, um die beiden von den Parks feuern zu lassen und dann die Stellen von der Mutter und dem Vater selbst neu besetzen zu lassen. Die Familie Park ist diesbezüglich auch sehr gutgläubig. Der erste große Plot-Twist des Films passiert dann in einer regnerischen Nacht, in der die Familie Kim im leeren Haus der Parks, die auf einen Campingausflug gefahren sind, ihren in Anführungszeichen Aufstieg ausschweifend feiert und dann die ehemalige Haushälterin plötzlich vor der Tür steht, sich unter einem Vorwand hereinlässt, im Keller verschwindet und sich dann rausstellt, dass sie ihren Ehemann seit Jahren in diesem geheimen Bunker vor Kredithain versteckt und mit Essen versorgt. Es kommt zum Streit zwischen der Familie Kim und der Haushälterin und ihrem Mann. Die Familie Kim gewinnt schließlich die Oberhand und sperrt die beiden wieder im Bunker ein, als sich plötzlich Familie Park ankündigt, die ihren Campingausflug aufgrund des Wetters abgesagt hat und auf dem Rückweg ist. Die Kims können das Haus nicht mehr rechtzeitig verlassen und verstecken sich unterm Wohnzimmertisch. Als sie schließlich noch in derselben Nacht nach Hause zurückkehren, finden sie ihre Kellerwohnung vom Regen überflutet und fast ihre gesamte Habe vernichtet vor und müssen in einer Sammelunterkunft nächtigen. Tags darauf planen die Parks eine Gartenparty zum Geburtstag ihres Sohnes. Auf dieser kommt es letztendlich zur Katastrophe, als der Mann der Haushälterin sich aus dem Keller befreien kann, in den Garten stürmt und die Tochter der Kims mit einem Messer ersticht. Familie Kim kämpft mit ihm, während der Rest der Gartengesellschaft nur fliehen möchte und auch Herr Park von Vater Kim nur seinen Autoschlüssel verlangt, um seinen ohnmächtigen Sohn ins Krankenhaus zu fahren. Weil Park daraufhin der Leiche des Mannes der Haushälterin nahe kommt und sich ob dessen vermeintlichen Gestanks die Nase zuhält, was nicht das erste Mal ist, da er sich schon mehrmals über den Geruch der Familie Kim beklagt hat, wird auch er dann von Herrn Kim erstochen. Der Sohn der Kims, der zuvor auch vom Mann der Haushälterin niedergeschlagen wurde, erwacht im Krankenhaus und muss erfahren, dass seine Schwester tot und sein Vater verschwunden ist. Mutter und Sohn kommen mit einer Bewährungsstrafe davon, Familie Park verkauft das Haus und der Sohn der Kims erfährt schließlich zufällig, als er das Haus eines Nachts beobachtet, dass nunmehr sein Vater sich in dem Bunker versteckt hält. Der Film endet damit, dass der Sohn sich vorstellt, eines Tages so reich zu sein, dass er das Haus kaufen und sein Vater wieder heraufkommen kann.
Bombe.
Bam.
Vielen Dank dafür.
Als hättest du nie aufgehört damit.
Souterrains. Ambientreiche Wohnungen für Singles und Familien. Der Kult im Underground. Heute im Promi-Talk Batman.
Obwohl ich einen großen, gigantischen Landsitz an der Oberfläche besitze, verbringe ich viel lieber Zeit in meiner Bathöhle, in meiner Souterrain-Wohnung. Dort kann ich wirklich sein, wer ich sein will. Ich absolviere dort mein Kampftraining, wasche mein Batmobil, habe Hochleistungscomputer, mit denen ich unglaublich komplizierte Detektivrecherche betreibe.
Nicht zu vergessen, die Stunden, die Sie damit verbringen, auf jenen Computern das Videospiel Arkham City zu spielen, Sir.
Alfred, wir drehen hier einen wirklich wichtigen Werbespot. Ich versuche den Menschen zu erklären, warum eine eigene Bathöhle, Souterrain-Wohnung zu haben, mega cool ist. Also stör mich jetzt nicht.
Wie Sie wünschen, Master Wayne.
Wayne? Wer ist dieser Wayne? Kennst du Wayne? Klingt nach einem coolen Kerl. Aber hier gibt's nur mich, Batman. Nur Batman. Ja, und manchmal Robin. Können wir nochmal anfangen?
Go, Paddy!
Jawohl.
Yay.
Bong Joon-ho ist ein südkoreanischer Regisseur, Drehbuchautor und Produzent und hat mit Parasite seinen bisher größten Erfolg gefeiert, der ihn international bekannt gemacht hat. In Südkorea ist er bereits seit 2006 durch seinen Film The Host zum Starregisseur aufgestiegen. Dieser Film lief damals auf dem Filmfestival in Cannes. Neben Parasite sind seine bekanntesten Filme der Science-Fiction-Action-Film Snowpiercer aus dem Jahr 2013 und Okja von 2017, der mit Hilfe des Streaming-Anbieters Netflix verwirklicht wurde.
Mhm.
Er gewann unglaublich viele Filmpreise, allesamt für Parasite.
Wie viele?
Unglaublich viele.
Es waren unfassbar viele.
Ja. Ja, das war's schon.
Nice.
Okay, cool. Machen wir eine Runde. Gefällt mir der Film nicht. Wer möchte starten?
Ich.
Wenn ich darf.
Tom will.
Na dann, los.
Ja, ich werde das sagen, was ihr alle sagen werdet. Ja, ich mag den Film. Ich finde den Film fantastisch.
Gut.
Er ist toll gespielt, er ist toll besetzt. Er hat eine fantastische, symbolkräftige Bildsprache. Mir gefällt, dass es keine eindeutigen Helden und Bösewichte gibt in dem Film. Also Bong zeichnet kein Schwarz-Weiß-Bild von seinen Protagonisten.
Mhm.
Die Kims sind bewundernswert einfallsreich. Man ist auch moralisch auf ihrer Seite, da man ihre Armut mitbekommt und ihren Kampf um den Aufstieg auch als notwendig erachtet. Sie sind aber, finde ich, nicht nur grundsympathisch. Sie gehen sehr herzlos mit der Haushälterin und ihrem Mann um und sind auch stellenweise ziemlich derbe. Der Vater betrinkt sich an dem Abend im Haus der Parks ziemlich stark und packt dann in einem kurzen Streit seine Frau am Kragen, wobei man davon ausgeht, dass er sie jetzt gleich schlägt. Also zumindest mir ging das so. Die ganze Familie lacht dann darüber, die Situation entspannt sich ein bisschen, aber ich habe dabei gedacht, okay, das war jetzt nicht schön.
Mhm.
Und sie nutzen eben auch die Gutgläubigkeit der Familie Park schamlos aus, muss man sagen.
Aber holla.
Die sind auch im Kern keine schlechten Menschen. Sie sind sich ihrer Privilegien nicht bewusst, Sie haben keine Ahnung vom harten Leben ihrer Angestellten, sie wollen es auch nicht wissen, sie reflektieren nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass sie es auch einfach nicht anders gelernt haben und nicht anders kennen können. Mhm. Ein Punkt, der sie dann allerdings doch sehr negativ erscheinen lässt, ist die Sache mit dem Geruch, den die Familie Kim angeblich ausströmt und vor dem sich die Parks ziemlich sichtbar auch ekeln. Worüber Herr Park auch ziemlich abfällig spricht, als sich die Kims unterm Tisch verstecken und das dann auch mitbekommen. Also da herrscht schon eine ziemliche Verachtung für die Armen der Gesellschaft. Yep. Witzigerweise habe ich kürzlich eine Folge Lost gesehen und da gibt es im Handlungsstrang des koreanischen Pärchens Jin und Sun eine Szene, wo Jin sich in einem feinen Hotel bewirbt und der Manager dann auf die Aussage von Jin, dass er von einem Ort an der Küste kommt, sagt, ja, ich habe mir schon gedacht, dass es hier nach Fisch riecht. Mm. Also die Schere zwischen Arm und Reich ist sehr krass in Südkorea, das kennen wir in der Form so noch nicht in Deutschland. Und offenbar ist auch der Versuch, aus seiner Schicht aufzusteigen, mit vielen Problemen verbunden. Es wird also mehr, finde ich, das System, in dem beide Familien leben und aus dem sie sich auch nicht befreien können, angeprangert als die Menschen selbst. Und das finde ich genial gemacht. Ein Punkt, den der Regisseur auch nach eigener Aussage hervorstreichen wollte, ist, dass es auch nicht nur um den Kampf Reich gegen Arm geht, sondern dass sich die Armen auch untereinander heftig bekämpfen und sich daran aufreiben. Das bezeichnet auch die Angst, sagt auch Bong, unter armen Leuten noch tiefer zu fallen. Das ist so eine Sorge, die Leute, die sehr, sehr reich sind, nicht haben. Das ist sehr klug beobachtet und auch durchaus wahr, finde ich. Das zieht sich durch nahezu alle westlichen Gesellschaften. Ich muss da immer dabei denken, der Hass, der hierzulande beispielsweise den Geflüchteten zum Teil entgegengebracht wird, wenn gefragt wird, warum sollen wir die alle aufnehmen und finanzieren, und zeitgleich werden Milliarden an nicht bezahlten Steuern in irgendwelchen Cum-Ex-Skandalen versenkt und da hörst du niemanden, der sich beschwert. Also das finde ich daran sehr gut. Abschließend sehr, sehr vielschichtig, sieht toll aus, tolle Geschichte, tolle Schauspieler, absolut relevant auch, finde ich, für die heutige Zeit und ja, super Entscheidung von der Academy, diesen Preis auszuzeichnen.
Oh ja. Yeah.
Souterrains, ambientreiche Wohnungen für Singles und Familien. Der Kult im Underground. Heute im Promi-Talk, das Phantom der Oper.
Meine Souterrain-Wohnung hat mir viele Möglichkeiten eröffnet, ein romantisches Ambiente für Dates zu schaffen, ohne ein teures Restaurant bezahlen zu müssen. Eine Bootsfahrt bei Nacht auf dem See, Musik im Kerzenschein, vollkommene Privatsphäre, es stört einen garantiert niemand. Durch diese Wohnung habe ich viele Frauen kennengelernt, unter anderem meine große Liebe, Christine.
Wunderbar. Wie lange sind Sie schon zusammen?
Gar nicht. Sie ist mit diesem Typen, Raoul, durchgebrannt. Sie können sich nicht vorstellen, wie schwer das ist, jemanden da unten zu daten, wenn man sie dafür erst entführen muss. Keine wollte bisher freiwillig mit mir nach Hause kommen. Es ist ihnen da unten einfach zu gruselig. Ich bin so allein.
Das schneiden wir raus.
Paddy, möchtest du weitermachen?
Ja, ich mach mal weiter. Mir gefällt an Parasite vor allem die Unvorhersehbarkeit der Story.
Yes.
Er schafft es, sich durch verschiedene Genres zu bewegen und nie die Spannung zu verlieren. Mhm. Wir haben komödiantische Teile, stark gesellschaftskritische Teile, Horrorfilm-Elemente und Drama-Elemente.
Ja.
Und gerade wenn man meint, jetzt sei die Story vorbei und jetzt folgt der Film sicher einer althergebrachten Formel, kommt eine verrückte Wendung, die alles auf den Kopf stellt, mhm, und man sich dann auch fragt, wie kommen sie denn da jetzt wieder raus? Wie soll das gehen? Außerdem finde ich die Kritik an der Gesellschaft und der, ja, Gesellschaftsschere sehr überzeugend, weil sie nach dem Prinzip Show, Don't Tell gegangen sind.
Mhm.
Im Dialog wird es nie direkt angesprochen, in welch schlechten und ärmlichen Umständen die Familie Kim lebt und wie krass der Unterschied zwischen der wohlhabenden Familie Park ist und ihnen. Aber die Bilder zeigen es eindrucksvoll.
Mhm.
Und ganz kleine Sachen, wie zum Beispiel der Geruch, der den Parks an der Familie Kim auffällt.
Mhm.
Wie die Parks einfach Geld auf ihre Probleme werfen und Leute entlassen, ohne wirklich mit ihnen ehrlich zu sein. Deren Konfliktlösung besteht scheinbar nur aus Geld und aus Austauschen, was nicht mehr passt. Solche kleinen Sachen sind's.
Mhm.
Sie erinnern an ein paar Stellen ihre Angestellten auch daran, dass sie extra Geld für etwas bekommen und unterschwellig damit ausdrücken, dass sie sie jetzt gekauft haben und damit den Personen ihren Wert einfach nur als Mensch absprechen. Das vermittelt der Film auf subtile Art, indem er es zeigt und nicht mit dem Dialogzeigefinger draufdrückt. Deswegen kann man viel über den Film nachdenken und der bleibt wirklich, wirklich lange im Gedächtnis haften und man denkt viel drüber nach.
Mhm. Ja, ständig, seitdem ich ihn gesehen habe.
Ja, ist so. Das war's.
Cool. Ich kann dem gar nicht mehr viel hinzufügen. Ich habe den Film jetzt zum dritten Mal gesehen und ich habe auch beim dritten Sehen wieder gedacht, wie grandios dieser Film ist. Die Unvorhersehbarkeit der Story ist tatsächlich einfach wirklich toll und es driftet nie in ein, ah, jetzt weiß ich, was kommt, ab oder in ein Klischee, sondern es ist immer voll realistisch und total menschlich. Ja. Diese Massen an Treppenstufen, die die Familie Kim jedes Mal runtersteigen muss, um nach Hause zu kehren oder umgekehrt eben hochsteigen muss, um zum Haus der Familie Park zu kommen. Mhm. Die Kims wohnen nicht nur unten in der Stadt, sondern auch quasi im Keller.
Im Keller, ja.
Wenn es regnet, dann landet das gesamte Wasser da unten.
Ja.
Beide Familien sind für sich abgeschottet und versuchen irgendwie in ihrer Umgebung zu leben.
Bong Joon-ho hat auch gesagt, dass in Südkorea sich diese zwei Gesellschaftsschichten auch niemals treffen. Das passiert einfach nicht.
Hm. Also da wird einfach sehr viel Kulturelles auch gezeigt, was ich super spannend finde, abgesehen davon, dass es eben auch eine sehr universelle Geschichte ist, die in den Motiven auch jeden ansprechen kann, aber trotzdem eben eine sehr koreanische Geschichte.
Das ist das Tolle, ja, das stimmt.
Souterrains, ambientreiche Wohnungen für Singles und Familien. Der Kult im Underground. Heute im Promi-Talk Pennywise, der tanzende Clown.
Der größte Vorteil, in einer Souterrain-Wohnung zu leben, ist der Platz. Sogar meine Tanzbühne passt dort hinein und ich kann richtig viel Futter verstauen. Meine Essensvorräte reichen fast bis an die Decke und es ist noch Platz für viel, viel mehr. Und überall Fenster auf die Straße. So kann ich mich, wann immer ich will, mit Kindern unterhalten.
Das klingt etwas missverständlich. Könnten Sie das genauer formulieren, damit wir wissen, was Sie genau meinen?
Aber natürlich. Ich trete an ein Kanaldeckelfenster, spreche die Kinder an und frage sie, ob sie fliegen lernen wollen. Dann ziehe ich sie durch das Fenster in meine Wohnung und lasse sie schweben wie kleine köstliche Luftballons. Ich liebe Kinder in meiner Wohnung.
Cut, 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 cut! Wer hat diesen Creep für eine Werbung ausgesucht?
Der Film ist eine krasse Farce und eine sehr klug gemachte Parabel auf das Thema Arm und Reich.
Ja.
Und er strotzt diesbezüglich vor Symbolen.
Ja.
Es ist kein Zufall, dass die Kims natürlich schlechter wohnen als die Parks. Es geht da auch sehr um die Lichtverhältnisse. Damit arbeitet Bong sehr gerne in seinen Filmen. Die Parks haben diese massive Glasfensterfront, die auf ihren Garten hinausgeht, wo die Sonne reinscheint. Die Kims nur eine schmale Fensterfront, durch die wenig Licht einfällt. Aber zum Beispiel der Mann der Haushälterin ist gesellschaftlich und sozial noch tiefer gefallen. Er ist quasi den sozialen Tod gestorben, er muss sich verstecken. Und das tut er in einem Bunker, in den gar kein Licht fällt.
Mhm.
Die Treppe runter zum Keller der Parks liegt immer im Dunkeln. Und zwar fast im übernatürlich Dunkeln. Also du erkennst gar nichts.
Mhm.
Das hat mich auch sehr zum Beispiel an Lost Highway von David Lynch erinnert.
Mhm.
Und es gibt auch eine Szene, in der der Kopf des Mannes, der Haushälterin, da auftaucht, also an dieser Treppe.
Oh, die ist so gruselig.
Er und vom kleinen Sohn gesehen wird, der sich daraufhin erschreckt, weil er wirklich aussieht wie ein Monster. Also das zum Beispiel ist auch,
ja,
das erinnert sehr an die südkoreanischen Horrorfilme.
Mhm. Voll.
Es gibt noch eine Thematik im Film, die angeschnitten wird.
Mhm.
Und zwar beschäftigt sich Bong Joon-ho in seinen Filmen oft mit den Folgen des Klimawandels und da speziell auch mit den sozioökonomischen Folgen, die das hat, gerade für die ärmere Bevölkerungsschicht.
Mhm.
Das ist auch ziemlich krass dargestellt. Durch den Sturm für die reiche Familie Park ist das nur eine Lappalie. Das Einzige, was das für sie bedeutet, ist, dass sie den Campingausflug absagen müssen. Und
ja,
für die Familie Kim bedeutet das buchstäblich das Aus.
Das hat natürlich fatale Folgen für den kompletten Verlauf der Geschichte, wenn man so will.
Ja,
ja. Und als sie am nächsten Tag einkaufen gehen, also Frau Park mit Herrn Kim, telefoniert sie nur im Hintergrund und freut sich mit ihrer besten Freundin darüber, dass der Himmel jetzt so schön blau ist und die Luft,
ja,
ist so schön rein. Und du hast halt vorher gesehen, wie Herr Kim also wirklich bis zum Hals in Jauche die Habseligkeiten aus seiner Wohnung geholt hat,
ja,
und dann die Nacht mit seiner ganzen Familie in einer Sammelunterkunft verbringen musste.
Unterschied könnte nicht größer sein.
Genau.
Aber gerade die Character-Arc vom Vater finde ich eigentlich sehr spannend, weil er am Anfang auch von seiner Frau immer wieder dargestellt wird als so ein Verlierer und als einer, der einfach keinen Mumm in den Knochen hat und deswegen so ein ärmliches Leben führt.
Und man traut ihm das erstmal gar nicht so zu.
Hm. Ja, er wirkt auch, als er so betrunken ist und gerne viel trinkt, dass er eigentlich so ein bisschen trottelig rüberkommt.
Ja.
Genau. Man denkt erstmal nicht, dass er diese Lüge als Fahrer aufrechterhalten kann, weil man auch sieht, wie er den Text probt, den er dann im Auto sagt, um dann einzupflanzen, dass die Mutter noch in die Familie kommt. Also es sind so einige Dinge, wo man erstmal denkt, oh, geht das gut? Schafft der Vater das? Und ja, der schafft es ziemlich gut.
Sehr, sehr gut sogar.
Ja.
Ich glaube, dass das im Laufe des Films so unterschwellig brodelt und immer so eine Rolle spielt, was dann auch dieser Geruch nochmal unterstreicht, der ja an ihm zuerst festgestellt wird.
Mhm.
Und er am Schluss, sagen wir mal, die Faxendicke hat, wo er dann Herrn Park ersticht.
Ja.
Und da eigentlich der erste Moment ist, wo er für sich aufsteht und sagt, du bist nicht besser als ich, nur weil du mega viel Geld hast.
Ja. Lasst uns kurz über das Ende reden und den Wunsch des Sohnes, das Haus zu kaufen und den Vater so aus dem Bunker zu befreien.
Glaubt ihr denn, er schafft's, so reich zu werden, dieses Haus zu kaufen?
Wahrscheinlich nicht, denn ich habe mich mal ein bisschen mit dem Lied beschäftigt, was am Ende von Parasite im Abspann läuft. Mhm. Das wurde geschrieben vom Regisseur und wird gesungen vom Darsteller des Sohnes der Familie Kim, Ki-Wo, Choi Woo-shik, das ursprünglich den Titel hatte 564 Jahre. Das ist nämlich laut John Ho die realistische Zeit, die Ki-Wo brauchen würde, um das Geld für so ein Anwesen zusammenzukratzen. Also wenn man so will, wird mit diesem ziemlich traurigen Kommentar die Frage im Abspann sogar noch beantwortet.
Mhm.
Der wird das nicht packen.
Mhm. Ja.
Souterrains. Ambientreiche Wohnungen für Singles und Familien. Der Kult im Underground. Heute im Promi-Talk Toady aus dem Gummibärenwald.
Toady hat keine eigene Wohnung unter der Erde. Aber Herzoglangs Feinde, die Gummibären, die haben sowas. Die leben in kleinen Wohnungen unter der Erde und verstecken sich dort unten.
Hätten Sie nicht auch gerne so eine Wohnung?
Was für eine Frage. Wie oft hat Toady sich so ein Versteck gewünscht, wenn Herzoglein mal wieder einen Wutanfall hatte. Aber Toady ist nun mal nicht und wieder nicht ein Gummibär. Und die Bezahlung bei Herzoglein ist auch nicht ganz das Wahre. So eine Wohnung kann Toady sich nicht leisten. Blöd gelaufen.
Nun, dann gratuliere ich Ihnen, denn Sie sind heute der Gewinner einer brandneuen Souterrain-Gummibärenwohnung.
Ach du Schreck! Na, dann wird Toady aber gleich seine Kündigung bei Herzoglein einreichen und sich verstecken gehen.
Befragen wir kurz Wikipedia zu Parasitismus. Parasitismus, auch Schmarotzertum genannt, bezeichnet innerhalb der Tier- und Pflanzenwelt das Phänomen, dass ein Organismus oder Virus, eben ein Parasit, einen in der Regel erheblich größeren Organismus einer anderen Art als Wirt missbraucht.
Mhm.
Wer sind denn eigentlich die Parasiten?
Eigentlich sind sie alle Parasiten.
Ja.
Finde ich auch.
Sie nähren sich von der Existenz des anderen. Und wie ihr richtig sagt, das tun alle drei Parteien.
Ja.
Die Parks am wenigsten offensichtlich, aber auch sie nähern ja ihr eigenes Leben nur dadurch, dass andere für sie arbeiten, sonst wären die ja gar nicht lebensfähig.
Mhm.
Familie Kim, die nisten sich dort bei den Parks ein, lassen sich fürstlich bezahlen und schmeißen alles, was ihnen im Weg steht, raus.
Ja.
Und genauso der Ehemann der Haushälterin, sie kauft von ihrem Gehalt das Essen für ihren Mann.
Aber sie isst trotzdem immer für zwei, sagt ja auch Mr. Park irgendwann.
Mhm. Tut sie aber gar nicht. Sie bringt es ihrem Mann runter, ja.
Noch ein, zwei Sachen zur Produktion. Dieser Film wurde innerhalb von 77 Tagen gedreht mit einem Budget von umgerechnet 11 Millionen Dollar.
Ach, krass.
Das ist nicht wirklich viel.
Nee,
nicht so viel, nee.
Wenn ihr euch erinnert an unsere allererste Episode, Pulp Fiction, 93 gedreht mit einem Budget von 8 Millionen und galt da schon als Independent-Film. Dazu gab es aber eine Menge CGI.
Ja.
Der komplette erste Stock des Hauses der Parks ist zum Beispiel computeranimiert.
Ach, krass.
Und existiert so nicht.
Das Innere des Hauses der Parks war gar kein echtes Haus, was ich angenommen habe, als ich den Film gesehen habe. Sondern war tatsächlich ein Set, das extra für das Haus gebaut wurde. Und die Pläne dafür wurden einem tatsächlichen Architekten gezeigt, der dem Regisseur gesagt hat, niemand würde so ein Haus bauen.
Ja, das stimmt.
Er hat es ja auch irgendwie so bauen lassen, dass es Linien in diesem Haus gibt, dass in bestimmten Shots die Kims von den Parks getrennt werden visuell.
Mhm.
Am Ende gibt es eine Szene, da wandert der Sohn der Kims durch so einen verschneiten Wald. Ja, nur dass es da keinen Schnee gab. Und der Schnee nachträglich hinzugefügt wurde.
Ach krass, aber es sieht wirklich gut aus.
Ich habe auch gelesen, dass es insgesamt 480 CGI-Shots in dem Film gibt, die allesamt einfach unsichtbar sind, weil man sie nicht als solche erkennt.
Mhm. Es gibt auf YouTube ein sehr schönes Special Effects Reel über Parasite. Das geht 2 bis 3 Minuten. Das kann man sich mal anschauen.
Solche Reels sind cool.
Ja. Total.
Das ist auch nicht so ein Film, wo man jetzt erwartet, dass er direkt mit so viel CGI auffährt.
Nee, überhaupt nicht.
Geschnitten wurde dieser Film im Programm Final Cut Pro 7.
Ach.
Wer es kennt, es ist halt ein Schnittprogramm von Apple, das bis 2011 auf dem Markt war.
Geil.
Auf einem Computer, der kein Software-Update seit 2014 hatte. Also das Ding hätte auch ganz schön schief gehen können, wenn man sich das mal überlegt.
Ja.
Aber es zeigt auch wieder, mit wenigen Mitteln kann man halt wirklich auch Großartiges erreichen.
Ja.
Der Schnitt wurde für einen Oscar nominiert.
Tja, kommt nicht immer auf die Hardware und Software an.
Nein.
Der Regisseur wollte Parasite ursprünglich als Theaterstück schreiben.
Ach.
Mhm.
Und hatte dann während des Schreibens aber so viele cinematische Einfälle, die ihn dazu brachten, den Stoff dann als Film zu verwirklichen.
Spannend.
Ja.
Ich kannte keinen der SchauspielerInnen vorher, was auch daran liegt, dass 99% der SchauspielerInnen in diesem Film ausschließlich südkoreanische Filme bisher gedreht haben. Aber ich finde sie durch die Bank weg grandios.
Kann ich nur bestätigen.
Ja.
Einzig der Vater Kim, der gespielt wird von Song Kang-ho, ist international etwas bekannter und so eine Art Stammschauspieler des Regisseurs. Er war auch bei Snowpiercer dabei zum Beispiel.
Ist auf jeden Fall ein super spannender Einblick in eine Filmwelt, ja, die man zumindest als Westeuropäer, wenn man sich nicht explizit dafür interessiert, nicht so oft zu sehen bekommt.
Ja.
Und dafür war das wirklich cool.
Ja.
Ich finde die alle super.
Paartherapie mit Dr. Love, der Therapeut, dem die Pärchen vertrauen.
Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Paartherapie mit Dr. Love. Ich bin Dr. Love und ich bin ab heute wieder voll und ganz für euch da. Wir haben unsere erste Zuschrift seit langer Zeit erhalten und heute kommt sie von Park Da-ye aus dem fernen Südkorea. Servus und Jonal Da-ye. Da-ye schreibt: Sehr geehrter Herr Dr. Love, ich grüße Sie ehrerbietig. Schau, was für eine höfliche junge Dame. Sie schreibt weiter: Ich habe mich in meinen Englisch-Nachhilfelehrer verliebt und würde gerne eine Beziehung mit ihm eingehen. Doch nun habe ich Folgendes herausgefunden. Er ist nicht das, wofür er sich ausgibt. Na schau. Er hat gar nicht studiert und lebt in sehr einfachen Verhältnissen. Mich stört es nicht, da ich ihn sehr mag, aber wenn ich daran denke, was meine Eltern dazu sagen würden, fürchte ich mich wieder wie als Kind, wenn ich Angst davor hatte, dass sich etwas unter meinem Bett versteckt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Bitte helfen Sie mir. Liebe Grüße, Ihre Park Da-ye. Liebe Da-ye, dann an dich zuerst einmal ein großes Dankeschön dafür, dass du den Mut gefunden hast, dich bei mir zu melden. Das ist der erste Schritt zur Besserung. Und liebe Da-ye, ich kann dich gut verstehen. Ich führe selber eine nicht immer einfache Beziehung zu einer Frau, die in vielerlei Hinsicht ganz anders ist als ich. Doch ich kann dir sagen, es lohnt sich. Kommunikation ist das A und O. Teile dich deinem Nachhilfelehrer mit. Redet über eure Gefühle. Sucht euch gemeinsame Aktivitäten, um euch zu entspannen. Sport ist immer gut. Rennt einmal ein paar Treppen auf und ab und du wirst sehen, hinterher sieht alles gar nicht mehr so schlimm aus. Junge Liebe ist wie ein Sturm. Und je nachdem, wie sicher eure Basis ist, kann sie euch hinwegschwemmen oder lediglich ein schönes Prasseln auf dem Zeltdach eurer Zweisamkeit sein. Und wenn ihr euch eurer Liebe sicher seid, dann versteckt sie nicht im Keller eurer Seele. Raus damit ans Sonnenlicht! Führe deinen Nachhilfelehrer dann ganz entspannt bei deiner Familie ein. Vielleicht bei einem launigen Gartenfest? Deine Eltern werden vielleicht erst die Nase rümpfen, aber mit messerscharfer Logik und stichhaltigen Argumenten lassen sie sich sicher überzeugen. Das ist der Stein des Kopfstoßes, Anstoßes. Liebe Da-ye, hier von Dr. Love, alles Gute für dich. Bussi, Papa.
Manfreds Movie Night.
Nun, ihr Lieben, sind wir alle da? Nu? Wunderbar. Dann, Brigitte, mein Schatz, machst du bitte mal den Kassettenrekorder aus? Nur auf Stopp. Nee, falsch. Auch falsch. Und das war der Lichtschalter. Nu hast es. So, Freunde und Genossen, schön, dass ihr da seid und herzlich willkommen zu Manfreds Movie Night. Für unsere Neuzugänge, ich bin der Manfred und das hier ist meine Movie Night. Wie immer dankt mit dem Kleingärtnerverein Oberbusselbach 1953 e.V. dafür, dass wir hier unseren Filmabend abhalten können. Wir danken meiner Frau Brigitte für die leckeren Frikadellchen. Wir danken dem Herbert fürs Bierfass und Heike für den wunderbaren Kartoffelsalat.
Ja, das ist der gute mit den getrockneten Tomaten.
Ja, ganz genau.
Hat mir meine Friseurin empfohlen, die Uschi. Der kam super an bei der Taufe von Gitta, ihrem Mann, dessen Schwager bei der Taufe von seinem Enkel.
Und das ist schön.
Getrocknete Tomaten sind ja sonst nicht so meins, aber die gab's im Angebot bei Penny. Nun,
danke, Heike.
Ich sag ja nur.
Und nun, liebe Freunde, ehe wir gleich loslegen, gibt's wie immer eine kleine Einführung von mir, damit wir auch alle wissen, worum es hier geht. So, und zwar gucken wir heute den Film, wie hieß er dann noch gleich? Da! Parasit. Nun, das ist Englisch für Parasit und der kommt aus Südkorea.
Ach guck, dem Horst, seine Frau ist ja auch aus Thailand.
Ach, nur halt einmal den Sabbel, Heike.
Ich sag ja nur.
Genau, Südkorea. Und da geht's um zwei Familien. Die einen heißen Kim und der Sohn von denen, der kommt...
Wer?
Der Sohn.
Was macht der?
Nur der Kim, der Kim.
Der Kim, der kommt?
Der kommt.
Ah.
Und wohin?
Zu den Parks.
In den Park?
Nein, nur nicht in den Park, zu den Parks.
Es gibt mehr als einen.
So heißt die Familie.
Ich dachte, die heißt Kim.
Die andere.
Ah.
Und dann?
Nur die Parks haben ein Haus und die Kims haben einen Keller. Und die Parks haben einen Keller und da leben...
Die Kims?
Nee, die Gurks.
Wer nimmt Koks?
Na, nicht Gurks. Gurks. Mit G. Das sind die Haushälterin und ihr Mann.
Und die leben bei den Kims?
Nee, im Keller.
Sag ich doch.
Und was macht der Kim im Park?
Wollen wir nicht lieber Tatort gucken?
In diesem Sinne, liebe Freunde, viel Vergnügen mit Parasit. Film ab. Ey, Frau Bibisch Brigitte, bring mir bitte mal ein Bier.
Bom, 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 bom. Elfriede und Gisela.
In Parasit.
Ja?
Ei, Elfried.
Ei, Gisela.
Na, was macht das Rückgrat?
Flexibel wie das eines Politikers.
Ei.
Jo. Und?
Du, ich muss dir was erzählen.
Hast du mit dem tollen Theo beim Frühstück deinen Haferschleim geteilt?
Nein, auch Elfried, du liederliches Ding, du. Ich hab was rausgefunden. Dein ach so toller Theo ist gar nicht so toll, wie du glaubst. Das ist ein liederlicher Betrüger.
Nein, wie kommst du denn darauf?
Ja, pass auf. Gestern hab ich ihn beim Spazierengehen im Garde getroffen. Und als ich seine Haare in einem Ast verhättet habe, da waren sie plötzlich ab. Der trug eine Perücke. Und darunter kam rabenschwarzes, volles Haar zum Vorschein. Vor Schreck ist er weggelaufen wie ein junges Wiesel. Und das auch noch ohne seinen Rollator.
Bist du dir sicher, dass du nicht wieder halluzinierst wie 1968?
Und du babbelst wie der Blödsinn wie Weiland 1999.
Bunte Pappe in Woodstock.
Weißer Schnee im Berghain.
Schee.
Schee peinlich für alle Umstehende. Jedenfalls... Der Theo hat hier nix im Alterheim zu suchen. Der junge Mann macht sich hier faules Leben. Wie ein Parasit.
Du hast ein zuckendes Augenlid?
Oh, das krieg ich bald. Ich bin außer mir. Was machen wir denn jetzt?
Ach, lass ihn doch. Hast du schon mal gesehen, was der für einen schönen Hintern hat?
Du wusstest es?
Wer, glaubst du, hat ihm die Schlüssel für den Saunabereich im Untergeschoss gegeben? Wir machen einmal die Woche Aufguss zusammen und er weiß, dafür behält Elfried sein kleines Geheimnis schön für sich.
Du alte Schabrack!
Du musst mich lieben, so wie ich bin.
Hätte mir das auch geklärt.
Bom, 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 bom. Elfried und Gisela.
Das war die erste Episode der zweiten Staffel von Piratenplausch mit Parasite. Falls euch gefällt, was ihr hört, abonniert uns, liked uns und empfehlt uns gerne weiter. 5 Sterne bei Apple Podcasts helfen uns auch sehr. Wir freuen uns immer über Feedback. Wir sind übrigens auch auf Instagram und Facebook unter dem schwierigen Namen Piratenplausch zu finden. Hier gibt's zusätzliche Funfacts zu Filmen, noch mehr Comedy und. Wir freuen uns, von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal. Ambientreiche Wohnungen für Singles und Familien. Der Kult im Underground. Heute im Promi-Talk Drache Smaug aus dem Erebor.
Also, Reporter. Du hast dich hier unter dem Berge zu mir gewagt, um mich nach meiner Behausung zu fragen? Wie amüsant. Nur nicht so schüchtern. Stell deine Fragen.
Ja, Herr Smaug. Wir wollten Sie nach den Vorteilen einer Wohnung unter der Erde befragen, wenn Sie es einrichten können, natürlich. Ehrwürdiger Smaug.
Du hast gute Manieren. Die Vorteile eines Königreichs unter dem Berge sind aber doch wohl offensichtlich, nicht wahr? Gold. Gold, soweit das Drachenauge reichen kann. Und selbst bei meiner gewaltigen Statur habe ich genug Platz. Doch einen Nachteil hat das Ganze.
So? Welchen denn?
Es kommt nicht oft jemand vorbei, an dem ich mich satt fressen könnte. Also sag mir, Reporter, wie willst du sterben?
Ach du Scheiße, er tut's! Los, los, raus! Schnell! Lauf, du meine Fresse! Lauf!